In der Predigt tauchen wir heute in eine Zeit der Geschichte Israels ein, die alles andere als ruhmreich ist. Und es geht dabei um die sogenannte Richterzeit. Mit dem Begriff kann vielleicht nicht jeder etwas anfangen. Das wird sich dann hoffentlich nach der Predigt geändert haben. Von der Geschichte Israels ist es ja so, dass Gott durch Mose das Volk Israel erstmal aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und dann durch die lange Zeit in der Wüste zum Land Kanaan geführt hat. Mose durfte dann aber nicht die Eroberung durchführen, sondern das war dann Aufgabe Josuas, also dem Anführer des Volkes Israel nach Mose. Soweit kennt man die Geschichte Israels meistens recht gut, ist auch in den Kinderbibeln sehr gut vertreten. Danach wird es schon etwas dürftiger. Aber da setzt dann die Richterzeit ein. Das Richterbuch beginnt nach dem Buch Josua. Und wir sehen, was als nächstes passiert. Das Volk Israel ist ja mit dieser Vision aus Ägypten heraus und nach Kanaan rein, dass das das Land ist, wo Milch und Honig fließt, wie es so schön heißt. Und das hatten sie wahrscheinlich auch als Erwartung auf dem Herzen und dachten, wenn wir da jetzt ankommen, wenn wir dieses Land erobert haben, es zu unserem Zuhause machen, dann werden wir aufblühen, dann wird es uns gut gehen. Und genau das hatte Gott ihnen auch versprochen, dass sie, wenn sie ihm treu bleiben, dieses goldene Zeitalter, sage ich mal mit meinen Worten, dann erleben werden. Doch als Josua und die Leiter so seiner Generation dann nach ein paar Jahren gestorben waren, sehen wir, dass die Stimmung im Land Israel sich ganz schnell veränderte. Denn mit Josua und dieser Generation starb auch ein Stück weit die Treue Gott gegenüber. Die Israeliten fingen an, nach und nach immer weniger von Gottes Geboten wirklich konsequent auszuleben. Und das andere, was wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer war, dass sie anfingen, auch die Götter der Länder um sie herum anzubeten. Und das, obwohl sie ganz genau wussten, dass das erste und wichtigste Gebot das war, dass sie nur ihren Gott anbeten sollten und niemand anderen. Und dadurch manövrierte Israel sich in sowas wie eine Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale, die verlief eigentlich immer nach ein und demselben Muster. Es fing immer damit an, dass das Volk Israel sich von Gott abkehrte. Nicht gleich von 0 auf 180, sondern Stück für Stück immer mehr. Und wenn das Volk sich von Gott abkehrt, sich von ihm entfernt, dann sagt Gott, okay, dann geht euren Weg und ich distanziere mich auch von euch. Und das hat immer zur Konsequenz gehabt bei Israel, dass plötzlich die Macht Israels schwand und die Macht der Feinde um sie herum immer größer wurde, sodass sie dann immer von irgendwelchen Feinden unterdrückt wurden. Danach kam dann natürlich, wenn der Druck groß genug war, das Leid sie so stark getroffen hat, dass sie nicht mehr ein- oder auswussten, der Hilferuf. Sie erinnerten sich wieder an ihren Gott und fingen wieder an, ihn anzubeten oder ihn um Hilfe zu bitten. Und Gott war immer treu. Wenn das Volk sich zu ihm umgekehrt hat, hat er auf sie gehört, hat sich erbitten lassen und dann einen Retter berufen. Und diesen Retter, diese Retter, es waren mehrere, wurden in der Richterzeit eben Richter genannt. Daher hat diese Epoche in der Geschichte Israels auch diesen Namen. Aber, und das ist der letzte Punkt dieser Abwärtsspirale, sobald der Richter starb, fing es eigentlich wieder von vorne an. Denn mit ihm starb dann auch wieder die ungeteilte Treue des Volkes, sodass sie sich wieder nach und nach abkehrten. Und wir glauben es nicht, aber dieser Zyklus wiederholte sich ungefähr über 200-300 Jahre. 200-300 Jahre lang passierte das immer wieder in Israel. Und Gott berief immer wieder einen neuen Retter, einen neuen Richter, der das Volk gerettet hat und dann für Recht und Ordnung im Volk gesorgt hat. Aber als er dann starb, ging es, wie gesagt, wieder von vorne los. Und diese Richterzeit ist zwar quasi dann die Zeitspanne zwischen Josua, der das Volk dann nach Kanaan reingeführt hat. Und dann der nächsten Epoche, nämlich der Zeit der Könige, wo Saul dann von Gott als neuer König berufen wurde. Und diese Zeit zwischen Josua und Saul ist die Richterzeit. Und einen der bekanntesten Richter wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Es geht um Gideon. Und wie es zur Zeit Gideons aussah in Israel, das sehen wir in den ersten Versen von Kapitel 6, die wir jetzt mal zusammen lesen. Wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie in den Bergen Schutz suchten und sich in Höhlen und auf unzugänglichen Anhöhen verschanzten. Jedes Jahr, wenn die Israeliten ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und den Beduinen aus dem Osten. Sie fielen in Israel ein, machten sich dort breit und verwüsteten die Felder bis hinunter nach Gaza. Nirgendwo blieb etwas Essbares zurück. Auch sämtliche Schafe, Ziegen, Rinder und Esel raubten sie. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie über das Land her wie ein Heuschreckenschwarm. Man konnte sie und ihre Kamele nicht zählen und sie verwüsteten alles. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten sehr arm. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe. In diesen Einleitungsversen zu Kapitel 6 sehen wir die ersten 3 Schritte der Abwärtsspirale. Es fängt damit an, dass Israel sich wieder von Gott abwendet. Ich hatte es eben schon gesagt. Dann, weil Gott seinen Schutz abgezogen hat, wurden die Midianiter, die auch noch im Land lebten, immer stärker. So stark, dass sie Israel unterdrücken konnten. Und das führte dazu, dass das Volk so unter Druck geriet, dass sie überlegten, was ist hier eigentlich los? Und dann wieder zu dem Schluss kam, ach ja, da gibt es ja einen Gott, zu dem wir eigentlich gehören. Und fangen wieder an, zu ihm um Hilfe zu schreien. Hier machen wir mal einen kurzen Stopp beim Bericht über die Richterzeit und Gideon. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann gibt es ja da zum Beispiel die Briefe von Paulus und Petrus oder die Predigten von Jesus. Und da wird ganz klar gesagt, was wir als Nachfolger Jesus tun können, wenn wir Jesus treu sein wollen. Es gibt diese Imperative, die Aufforderung, wo wir dazu ermutigt werden, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das Alte Testament ist in den meisten Teilen ganz anders. Denn hier wird ja Jahrhundert für Jahrhundert Geschichte des Volkes Israels berichtet. Und Geschichtstexte sind ja alles andere als Imperative. Darum ist es wichtig, dass wir diese Texte immer ganz aufmerksam lesen und auch mal zwischen den Zeilen versuchen zu lesen, Zusammenhänge erkennen und dann merken, dass da die Autoren über gewisse Lebensprinzipien reden, die nicht nur für die Zeit damals galten, sondern auch heute immer noch relevant sind. Und ein paar dieser Prinzipien möchten wir uns heute anschauen aus diesem 6. Kapitel. Und das erste sehen wir hier an dieser Stelle. Wenn ich Gott in der Vergangenheit nicht treu war, kann das in der Gegenwart Konsequenzen haben. Ist irgendwie total nachvollziehbar, aber es tut gut, das immer wieder mal zu hören. Auf Israel bezogen bedeutet das, dass sie eigentlich, bevor sie in das Land Kanaan reinkamen, einen ganz klaren Auftrag von Gott hatten. Der ist hart, wir können ihn heute nicht mehr so richtig nachvollziehen. Darüber haben wir schon vor einiger Zeit mal gesprochen. Gott hat den Israeliten befohlen, wenn ihr in dieses Land Kanaan reinkommt, dann seht zu, dass ihr alle Völker aus diesem Land vertreibt, die da jetzt wohnen. Vertreiben heißt oft auch vernichten, töten. Und das war der Auftrag, den sie bekommen hatten. Und Gott hatte sie damals gleich schon gewarnt, tut das bitte, denn wenn nicht, wird das für euch Konsequenzen haben. Früher oder später werden eure Kinder, ihre Kinder heiraten, ihr werdet euch vermischen und ihr werdet anfangen, ihre Götter anzubeten. Das hatte Gott, bevor sie ins Land kamen, schon gesagt. Und das Volk Israel hatte verschiedene Gründe. Bequemlichkeit, Angst Und das hat dazu geführt, dass sie manche dieser Feinde nicht aus dem Land Kanaan vertrieben haben. Sie haben mit manche Bündnisse geschlossen. Andere haben sie irgendwo in der letzten Ecke ihres Landes leben lassen, weil sie dachten, das ist uns zu weit weg oder auf diesem Berg, da können wir sie sowieso nicht besiegen. Sie haben sie einfach im Land gelassen. Und jetzt, Jahrzehnte später, sehen wir, dass genau das passiert ist, was Gott versprochen hat. Diese Völker, die sie nicht vertrieben hatten, obwohl Gott es ihnen gesagt hatte, nehmen jetzt so starken Einfluss auf sie, dass sie zuerst angefangen haben, ihre Götter anzubeten und sie dann im nächsten Schritt sogar so stark unterdrücken, dass sie eigentlich ihres Lebens nicht mehr froh sind. Und das ist etwas, was sie eigentlich vor Jahrzehnten hätten tun sollen. Weil sie es aber nicht getan haben, jetzt die Konsequenzen dieser Untreue in ihrem Leben spüren. Die Midianiter, um die es hier geht, die hätten sie eigentlich auch vernichten oder vertreiben sollen. Weil sie es vernachlässigt haben, diesen Befehl Gottes zu gehorchen, haben sie jetzt dieses Problem mit dem Volk Midian. Und wenn wir jetzt heute, 3000 Jahre später, in unser Leben hineinschauen, dann sehen wir, dass das leider manchmal auch stimmt. Entscheidungen, die wir vielleicht mal getroffen haben, ohne Gott in diesen Entscheidungsprozess hineinzunehmen, die belasten unser Leben heute. Beziehungen, die wir eingegangen sind, ohne nach Gottes Segen dafür zu fragen, die erschweren unser Leben heute. Ziele, die wir vielleicht ganz lange verfolgt haben, ohne dass es auch Gottes Ziele waren, haben uns jetzt in eine Situation gebracht, in der wir niemals stecken wollten. Und da sehen wir, dass dieses Prinzip, das wir hier bei Gideon sehen, auch genau so heute noch gilt. Wenn wir Gott in der Vergangenheit untreu waren, dann kann es Konsequenzen in der Gegenwart haben. Aber damals wie heute, wenn der Leidensdruck groß genug wird, fällt uns dann manchmal ein, dass es da doch noch jemanden gibt, an den wir uns wenden können. Und so war es auch bei Israel. Sie fangen wieder an, zu Gott zu schreien und bitten ihn um Hilfe. Und im Bericht über Gideon sehen wir, wie Gott dieses Gebet erhört. Egal wie weit das Volk Israel von ihm weg war, wenn sie sich wieder zu ihm wenden, bleibt Gott treu. Er beruft einen Richter, einen Retter, der dieses Volk befreien wird. Und dafür muss Gott sich aber diesmal richtig ins Zeug legen. Denn Gideon hat keine hohe Meinung von Gott. Das sehen wir in den nächsten Versen. In Vers 11 bis 13 heißt es weiter: Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter die große Terebinte, die zum Grundbesitz Joaschs gehörte, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Das sind die ganzen biografischen Daten für alle, die es interessiert. Jetzt wissen wir, zu welcher Familie Gideon gehört. Joaschs Sohn Gideon war gerade dabei, in der Weinkelter Weizen zu dreschen, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und hier, da könnten wir einfach drüber hinweglesen, aber was in diesem Satz steht, drückt die Situation und das Empfinden Gideons in der Zeit sehr gut aus. Er drescht Weizen in einem Weinkelter. Normalerweise macht man das auf einer Anhöhe, wo der Wind drüber bläst, damit der ganze Dreck weggepustet wird und die Weizenkörner auf dem Boden bleiben. Aber er drescht in einem Fass sozusagen. Da war kein Wind. Und danach musste er alles mit der Hand trennen, Spreu vom Weizen. Aber er macht es lieber in dieser Weinkelter als irgendwo draußen, wo ihn dann die Midianiter sehen könnten und dann wieder dieser Heuschreckenschwarm andrückt. Das war die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und das war Gideon. Es geht weiter. Der Engel des Herrn zeigte sich Gideon und sagte: Der Herr sei mit dir, du tapferer Krieger. Interessante Anrede nach dieser Vorstellung. Ach, mein Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dieses ganze Unglück getroffen? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Aus Ägypten hat er uns befreit und uns hierher gebracht, haben sie gesagt. Aber wie ist es jetzt? Jetzt hat er uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Wir sehen, dass Gideon durch diese anhaltende Aussichtslosigkeit schon total mürbe geworden ist. Er hat keine Perspektive mehr. Er hat auch kein Empfinden mehr für Gott. All die Geschichten, die die Vorfahren ihnen anscheinend immer wieder erzählt haben, die prallen an ihm ab, weil er sagt, meine Realität sieht einfach ganz anders aus als das, was unsere Vorfahren uns erzählt haben. Wo ist Gott? Und man kann förmlich spüren, wie diese ganzen Fragen und Zweifel in seinem Kopf rotierten und er sich immer wieder dasselbe fragt. Wenn Gott doch der ist, für den er sich immer ausgibt, warum sind wir dann in dieser Situation? Warum bin ich in dieser Situation? Wäre Gott auf unserer Seite, wie sie es alle immer sagen, dann dürfte die Welt doch gar nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Und diese Gedanken und Fragen, die kommen uns wahrscheinlich auch ziemlich bekannt vor. Gideon hat also seine Zweifel daran, ob Gott wirklich etwas tun will und auch daran, ob er etwas tun könnte, selbst wenn er es wollte. Aber der Engel des Herrn lässt sich davon nicht abschütteln. Er bleibt dran und sagt ihm, trotz dieser Gemütslage, trotz seines mangelnden Vertrauens, dass Gott gerade ihn ausgesucht hat, um jetzt die ganzen Hilferufe des Volkes zu erhören. Du tapferer Krieger, der du Weizen im Kelter drescht. Gott hat einen Plan für Gideon, obwohl er das so gar nicht erahnt. Aber trotz all dem, was der Engel ihm sagt, hat Gideon immer noch seine Zweifel und er weiß nicht, ob er diesem Mann, der da irgendwie so plötzlich vor ihm erschienen ist, wirklich glauben kann, wirklich glauben soll. Und darum geht Gideon einen Schritt weiter und fordert einfach mal ein Zeichen. Er will sehen, dass Gott immer noch der Gott ist, der Wunder tut, der wirklich der ist, von dem seine Vorfahren ihm erzählt haben. Und der Engel des Herrn lässt sich darauf ein. Er tut ein Wunder, wie wir in Vers 21 lesen können, und ist danach einfach verschwunden. Und durch dieses Wunder und das plötzliche Verschwinden wird Gideon wachgerüttelt. Er merkt, dass hier wirklich Gott am Werk ist und dass er ihm gerade ganz persönlich gegenüberstand. Und dieser Moment ist sowas wie das Bekehrungserlebnis von Gideon. Und darum fällt er auf die Knie, baut sofort an Ort und Stelle einen Altar und betet Gott an, weil er ihm jetzt nachfolgen möchte, weil er zu ihm gehört. Aber wie Gideon einen Beweis dafür forderte, dass er Gott glauben kann, fordert Gott jetzt auch quasi sowas wie einen Beweis von ihm. Denn sofort in der darauffolgenden Nacht begegnet Gott ihm und sagt zu ihm, nimm den 7-jährigen Stier, den kostbarsten Jungstier deines Vaters. Reiß den Baalsaltar deines Vaters nieder und haue das Aschera-Standbild um, das daneben steht. Errichte auf dem zerstörten Heiligtum einen Altar aus aufeinandergeschichteten Steinen für mich, den Herrn, deinen Gott. Dann nimm den Stier und bring ihn mir als Opfer dar. Zum Feuermachen verwende das Holz des umgehauenen Aschera-Pfahls. Gideon nahm 10 seiner Knechte mit und führte alles aus, was der Herr ihm aufgetragen hat. Er tat es jedoch nicht tagsüber, sondern im Schutz der Nacht, denn er fürchtete sich vor der Verwandtschaft seines Vaters und vor den anderen Männern der Stadt. Herrlich, ehrlich, wie hier über diesen Held Gottes berichtet wird. Er ist gehorsam, aber nur in der Nacht, damit es niemand mitbekommt. Aber so ehrlich ist die Bibel bei dem, was sie berichtet. Wir sehen hier, dass Gottes Forderung oder sein Beweis, den er gerne von Gideon sehen möchte, total klar ist. Es ist eindeutig, was Gott von ihm möchte. Hau das Götzenbild um, den Altar um, bau einen Altar für mich und opfere dann den Stier, den du dafür verwendet hast, auf diesem neuen Altar. Damals war es ganz normal, dass so kleinere Dörfer oder auch große Familien quasi ihre eigenen Altäre gebaut haben, eigene Götzenfiguren aufgestellt haben, die dann sowas wie ihre Hausgötter waren. Und wir sehen daran wieder, dass Israel einfach anfing, die Götter des Volkes, die früher dort im Land wohnten, anzubeten. Denn ihr Vertrauen in den Gott, der eigentlich der Schöpfer der ganzen Welt war, war zu klein. Sie dachten, früher waren doch hier andere Götter, sie wurden hier angebetet und damals ging es den Völkern gut, also müssten wir vielleicht auch ihnen ein paar Opfer bringen, damit es uns jetzt in diesem neuen Land gut geht. Sie haben weiterhin auch Gott gedient, auch ihm Opfer gebracht, aber gleichzeitig auch diesen Göttern des Landes, der Völker, die vorher da waren, auch angebetet. So ein Mischmasch hasst Gott, glaube ich, fast noch mehr als offene Rebellion. Das sehen wir immer wieder in der ganzen Bibel. Ein Wort von Jesus ist dazu zum Beispiel schon sprichwörtlich geworden. Man kann nicht zwei Herren dienen, oder wie es in dieser Übersetzung heißt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Das ist die Wahrheit über Mischmasch, Mischreligion, wie auch immer man das nennen möchte. Und am Ende der Bibel, im letzten Buch der Offenbarung, so heißt es, da verwendet Gott sogar noch viel drastischere Worte über diesen Mischmasch. An die Gemeinde in Laodicea schreibt Gott nämlich Folgendes: Ich kenne euer Tun, ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder kalt noch warm, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Da sehen wir, was Gott von dieser Lauwärme, von diesem Mischmasch hält. Für so eine Mischreligion ist Gott nicht zu haben. Das macht er eindeutig klar. Und er will, dass seine Nachfolger ihm allein voll und ganz gehören. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, du bist unser Gott und König. Das ist der Anspruch Gottes. Wenn wir zu ihm gehören, dann will er unser Gott und unser König sein. Da gibt es keinen anderen. Denn er von seiner Seite aus tut genau dasselbe. Für seine Leute, für sein Volk setzt er sich voll und ganz ein, selbst wenn es ihn das Leben kostet. Und darum soll Gideon jetzt mit diesem ganzen Synkretismus, mit dieser ganzen Mischreligion ein Ende machen. Er soll es beenden, die Altäre zerstören, einen Altar bauen und den Stier der Familie darauf für Gott opfern. Und das ist mehr von Gideon verlangt, als wir vielleicht beim Lesen so spüren könnten. Denn zum einen ist total unsicher, wie dann die Männer des Volkes reagieren werden, wenn sie herausfinden, dass es Gideon war. Und sie werden es herausfinden. Er musste damit rechnen, dass die Männer ihn dann dafür töten würden, weil die Religion stand damals über allem. Und wenn dort etwas jemand falsch gemacht hat, dann musste er oft mit seinem Leben bezahlen. Und das andere ist, dass Gideon seinen Stier opfern sollte. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die ersten Verse. Was haben die Midianiter gemacht? Sie haben alles weggefuttert, was gerade nach der Erntezeit gewachsen ist. Aber sie haben auch alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Also alle Tiere. Und dieser Stier, den hatten sie irgendwie geschafft zu behalten. Aber Gott fordert jetzt, dass er dieses Tier opfern sollte. Den Stier, den sie brauchen, den sie so gut verwenden konnten. Es war also ein hoher Preis, den Gott hier von Gideon verlangt. Aber wir sehen, dass Gideon es ernst meint. Er ist Gott treu. Er tut genau das, was Gott von ihm verlangt. Wenn es auch in der Nacht ist. Aber er tut genau das. Und damit sind wir beim zweiten Prinzip, das wir aus dem Bericht über Gideons Leben mitnehmen können. Gott will, dass wir ihm ungeteilt nachfolgen und keine halben Sachen machen. Das ist nichts Neues. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Aber hier an dieser Stelle wird das sehr, sehr deutlich. Die alten Götter vernichten und für den wahren Gott einen Altar bauen. Und da möchte ich dich einfach mal ganz persönlich und direkt fragen. Wie steht es da mit deiner Treue Gott gegenüber? Die meisten von uns hier werden sagen, sie sind Nachfolger Gottes. Sie gehören zu Jesus. Wie sieht es in der Hinsicht mit deiner Treue aus? Bist du Gott wirklich treu oder lebst du dein Leben so vor dich hin? Christsein auf Sparflamme. Wenn das der Fall ist, dann bist du lauwarm. So haben wir es in der Offenbarung gelesen. Und was Gott von lauwarmen Christen hält, hat er auch sehr deutlich an der Stelle gesagt. Aber, und das möchte ich ganz dick unterstreichen, falls wir jetzt zu betroffen sind, aber diese Feststellung Gottes an die Gemeinde in Laodicea war kein Urteil, womit er sie dann einfach vernichtet hat. Es war eine Feststellung, die dazu dienen sollte, dass sie sich dessen bewusst werden, wie sie eigentlich gerade leben, und dann schaffen, ihr Leben zu ändern. Denn an derselben Stelle, ein paar Sätze weiter, sagt Gott zu der Gemeinde: So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Wenn Gott den Finger in die Wunde legt, wenn er Gleichgültigkeit oder Unrecht aufdeckt, dann niemals, um uns runterzubuttern, sondern immer, um uns zu zeigen: Hey, du bist auf dem Holzweg. Und hier, das ist der Ausweg, das ist die richtige Richtung. Das ist das Leben, das ich dir eigentlich anbieten möchte. Also kehr doch bitte um von deinem Holzweg und komm zu mir zurück. Und das macht Gott auch heute noch bei uns. Durch seinen Geist, durch sein Wort, durch andere Menschen weist er uns manchmal auf Gleichgültigkeit hin, auf Untreue, auf was auch immer gerade vielleicht in unserem Leben nicht richtig läuft. Und Gideon sollte die falschen Götter vernichten, umkippen, zerstören und einen Altar für Gott bauen. Und das können wir auf uns übertragen und uns fragen: Was müsste ich aus meinem Leben rausschmeißen, damit ich Gott wieder ungeteilt dienen kann, ungeteilt für ihn da bin, mit ganzem Herzen? Das Leben, das Gott uns anbietet, ist so viel besser als alle Möglichkeiten, die wir uns selber vielleicht vorstellen oder auch selber versuchen zu produzieren. Darum sagt Jesus auch in Matthäus 11: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist das, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus anbietet. Manchmal geht es uns dann aber genauso wie dem Volk Israel zur Zeit Gideons. Wir sehen vielleicht ein, dass wir auf dem Holzweg sind, versuchen etwas zu ändern, rufen zu Gott, aber scheinbar passiert nichts. Die Midianiter kommen Jahr für Jahr wieder und bedrohen das Land, klauen die ganze Ernte und machen sich wieder vom Acker. Das Volk ruft, wir wissen nicht wie lange, aber sicherlich nicht nur ein paar Tage. Und sie denken wahrscheinlich mittlerweile schon wie Gideon, dass Gott nichts mehr tut. Dass er sie vielleicht sogar verworfen hat, im Stich gelassen hat. Doch die Israeliten haben nicht mitbekommen, wie Gott schon im Verborgenen alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um einen Ausweg zu schaffen. Er begegnet Gideon, muss sich richtig anstrengen, um ihn zu überzeugen. Dann fordert er diesen Beweis, Gideon ist gehorsam und treu, und danach kriegt er erst den Auftrag, wie wir am Ende von Kapitel 6 lesen können, danach kriegt er den Auftrag, das Volk Israel zusammenzurufen, die Truppen zusammenzurufen und dann gegen die Midianiter zu kämpfen. Das sehen wir dann in Kapitel 7, darüber sprechen wir dann Ende September, wenn ich wieder predige. Aber das hat sicherlich alles einige Tage, Wochen, Monate gedauert. Und die ganze Zeit hat das Volk gebetet, gerufen, dass Gott doch endlich eingreift. Aber es ist für ihre Augen nichts passiert, weil Gott im Verborgenen gewirkt hat und schon an der Rettung arbeitet. Und das ist heute in unserem Leben auch oft nicht anders. Und damit sind wir beim dritten und letzten Learning aus dieser Geschichte. Ohne dass wir etwas davon mitbekommen, bereitet Gott schon den Ausweg vor. Das hat wahrscheinlich fast jeder von uns schon mal in seinem eigenen Leben oder in seinem Umfeld erlebt. Dort, wo Menschen in große Not geraten oder vor Herausforderungen stehen, die scheinbar unüberwindbar sind, da merkt man dann nach einer kurzen Zeit, dass Gott irgendwie schon etwas anderes vorbereitet hatte, um dann in dieser Situation zu helfen, einen Ausweg zu schaffen. Seien es andere Menschen, seien es Umstände, die dann bewirkt haben, dass es wieder besser wurde. Und das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. Dort, wo das Volk Israel oder dann später auch die Jünger denken, es ist zu Ende, dort legt Gott erst richtig los und zeigt dann, dass er schon von langer Hand im Vorfeld etwas vorbereitet hat, um dann in dieser Situation eine neue Tür zu öffnen. Gott steht zu seinen Nachfolgern. Er ist treu, auch wenn wir manchmal falsche Entscheidungen treffen, wenn wir Ziele verfolgen, die er gar nicht gut findet, ist und bleibt er treu. Und darum hat er auch schon die ultimative Rettung, die Rettung des größten Problems vorbereitet, bevor wir uns überhaupt für ihn interessiert haben. Und damit sind wir beim Evangelium. Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also das allergrößte Problem, das wir haben, nämlich unsere Unfähigkeit, Gott treu zu sein, so zu leben, wie es ihm gefällt, immer wieder Fehler zu machen. Dieses Problem kannte Gott lange bevor du geboren wurdest. Und darum hat er Jesus sterben lassen, brutal am Kreuz, damit dieses Problem ein für alle Mal gelöst ist. So sehr liebt Gott dich. Bevor du überhaupt an ihn gedacht hast, an ihn denken konntest, hat er schon einen Ausweg für dieses Problem geschaffen. Und daran sehen wir wieder, dass Gottes Treue zu den Menschen allgemein, aber auch ganz besonders zu uns als seinen Nachfolgern grenzenlos ist. Gottes Treue zu dir ist grenzenlos, auch wenn sich das in unserem Leben manchmal etwas anders anfühlt. Manchmal haben wir den Eindruck, dass Gott nicht handelt, so wie Gideon es dachte, oder dass er nicht fair ist. Aber wir haben bei Gideon gesehen, dass Gott immer seine Gründe hatte, warum er so handelte, wie er gehandelt hat. Gideon dachte, Gott ist schuld, dass sie in dieser Situation sind. Aber wir sehen aus dem ganzen Bericht, dass Israel sich selbst in diese Situation hineinmanövriert hat, als sie sich von Gott abgewendet und anderen Göttern gedient haben. Es war die Konsequenz ihrer Lebensführung, die sie dahin geführt hat und nicht Gott. Gideon musste lange mit Gott darüber verhandeln, bis er das dann verstanden hat. Und manchmal geht es uns auch so. Aber wir sehen, dass Gott seine Gründe hat. Und Israel hat es erlebt, musste es durchleben, bis sie es auch verstanden hat. Aber es ist nicht so, dass Gott das nicht vorher angekündigt hatte. Schon bei Mose, also lange vor der Richterzeit, hat er gesagt, wenn ihr in dieses Land kommt, das ich euch verspreche, dann sollt ihr mir bitte treu sein. Aber wenn nicht, dann werdet ihr Konsequenzen spüren. Und die hat er auch schon angedeutet. Und wir sehen, dass genau das passiert ist. Gott ist also nicht irgendwie unberechenbar, unfair oder so, sondern sein Handeln, das macht er für uns nachvollziehbar. Und das ist unglaublich. Er ist Gott und er macht sein Handeln für uns doch an den meisten Stellen total durchschaubar und nachvollziehbar. Er macht sich berechenbar und das gilt auch noch heute. In seinem Sohn, so wie wir es gerade gesehen haben, in seinem Sohn macht er sich so berechenbar, wie es nur geht. Denn er sagt, alle, die an Jesus glauben, werden gerettet. Es gibt keine Ausnahme. So berechenbar macht Gott sich für uns durch seinen Sohn. Alle, die an ihn glauben, werden gerettet werden. Das galt damals, das gilt heute und wird für alle Zukunft so bleiben. Zum Abschluss singen wir noch ein Lied. Und in diesem Lied geht es gerade um die Treue Gottes. Und als ich so den Text gelesen habe über Gideon und auch das, was so danach kam, dann musste ich Gott wirklich dafür feiern, dass er treu ist, auf meine Art und Weise. Gott ist treu und er bleibt treu. Er macht sich sogar berechenbar, wie ich es gerade gesagt habe. Und das ist unser Gott. Und wir dürfen zu ihm gehören, weil er das möglich gemacht hat durch seinen Sohn. Und das Lied Treu, passend zur Predigt, dürfen wir jetzt zusammen singen. Und ich lade euch alle ein, dazu aufzustehen. Und wenn dir auch danach ist, Gott zu loben für seine Treue, dann stimm einfach mit ein. Wenn du aber merkst, dass Gott dich vielleicht angesprochen hat durch diese Worte, vielleicht auf deine eigene Treue angesprochen hat, dann besprich das zuerst mit ihm. Er zeigt uns seine Treue und lädt uns dazu ein, ihm treu zu sein. Und jetzt wollen wir das Lied singen und mit Gott ins Gespräch.